Okay, welcome to our lecture, Introduction to Astronomy. I'm sorry, it starts a little bit late today. I had some problems with the computer first. Now, let's start with summary of last Monday. We are still in the chapter that concerns the basics to develop, so to say, language, which we can use during this lecture. And on last Monday, we have talked about quantum mechanics. And the particle wave duality, or dualism. And here the first thing we have discussed was the Pauli wavelength, so that you can assign to each particle a certain wavelength and frequency of a probability wave. Using this concept of having probability waves, we also learned about Heisenberg's uncertainty principle, that you can never determine momentum and place of a particle with highest accuracy at once, but you are limited. And related to the uncertainty principle is also the tunneling effect. So after we have understood this part, I shortly introduced what the Schrödinger equation is about and how its solution for the hydrogen atom looks like, which we then called the quantum mechanical atom. And to finally understand how the electrons around the core of the atoms behave, we needed to understand Pauli's principle, so that you can never find two fermions in the exact same quantum mechanics state. And this is already a generalization of Pauli's principle, which was made by Dirac. And he also introduced the formalism of bosons. And finally, I've showed you an example for the helium atom now and transitions in the helium atom, and pointed out some of the main selection rules that you find, which transitions between different energy levels are allowed and which are not. Okay, after that, we finished this chapter on which was called interaction of light or radiation with matter, and then we started with the chapter on modern experiments, and here I actually mean astronomical experiments. So the first part of this chapter is about telescopes. This is then chapter 5.1. We skipped, right now we have skipped chapter 4, which deals with special relativity. That will come after chapter 5 here. So the first part is about telescopes in general, and that all of us know the same basics we need for the discussion of properties of telescopes. I started with the introduction of some basic optics. And here we have discussed Snell's law of diffraction. which we need to understand how a telescope works that is built up of lenses. And related to that, I've presented you the so-called lens makers formula, with which you can understand how to build a lens with certain characteristics. Okay. Gab es noch Fragen zum Stoff von letzten Montag? Irgendwas nochmal erklären? Gut. Ja, dann machen wir heute weiter mit noch einigen Sachen aus der Grundlagen der Optik. Einfach, um es Ihnen nochmal ins Gedächtnis zu rufen. Ich hoffe, das meiste wird Ihnen ohnehin bekannt sein. Und weil das sehr viel zu zeichnen ist und ich das nicht immer so gut an der Tafel hinbekomme, habe ich da einiges auf Folien übernommen. Sie werden die ja dann wieder auf der Webpage auch als PDF-Datei finden nach der Vorlesung. Und ich möchte beginnen. Wir haben ja am letzten Montag hatten wir es ja mit dem Snellschen Gesetz zu tun, was die Brechung beschreibt. Und wir haben ja schon gesagt, Teleskope können nicht nur aus Linsen aufgebaut werden, sondern auch aus Spiegeln. Und dann brauchen wir eben die Gesetze, die da gelten. Und das sind dann, was wir da brauchen, ist das Reflexionsgesetz. Das ist nun eins, das kennen Sie wahrscheinlich, das ist so ein Gesetz, das kann eigentlich jeder aufsagen, Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel. Das Entscheidende hier ist, Sie müssen immer daran denken, dass sich diese Winkel beziehen auf die normale zur Spiegelebene, in der Ihr Licht eben die Spiegelebene trifft. Wenn Sie eine gerade, eine planare Spiegelfläche haben, dann ist es ja alles kein Thema, da malt man hier einfach die Senkrechte ein. Sie müssen nur daran denken, wenn Sie eben einen Hohl- oder einen Wölbspiegel haben, dass Sie dann immer sozusagen das Lot auf die Tangente an die Fläche fällen müssen und bezüglich dieses Lots gilt eben diese Regel Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel. Wie bei den Linsen auch unterscheidet man bei Spiegeln und zwar bezeichnet man hier die Spiegel eben auch nach der Krümmung ihrer Reflexionsebene. Ich habe das hier mal aufgelistet, also konkave Spiegel sind Hohlspiegel. Wenn man die Objekte weiter wegstellt, als die Brennweite des Spiegels ist, und das ist beim Gebrauch eines Teleskops ja in der Regel der Fall, also die Sterne sind ja weiter weg als die Brennweite des Teleskops, dann erhält man eben eine Vergrößerung. Wenn Sie von einem planaren Spiegel reden, dann ist es das, was man gemeinhin unter einem Spiegel versteht, also einfach eine ebene Fläche, der Radius ist sozusagen unendlich groß. Und Wölbspiegel, die begegnen Ihnen wahrscheinlich im täglichen Leben auch öfter mal, wenn Sie an unübersichtliche Straßenkreuzungen fahren oder so, da hängen auch so Spiegel, mit denen man so ein bisschen um die Ecke gucken kann. Das sind dann sogenannte Wölb- oder konvexe Spiegel. In einem Teleskop finden die jetzt eher seltener Anwendungen, denn wenn da diese Regel gilt, die Objektweite ist größer als die Brennweite, dann verkleinern die. Warum die jetzt trotzdem an den Kreuzungen eingesetzt werden, liegt einfach daran, wenn man sich diese Wölbung der Spiegelfläche zunutze macht, dann kann man eben in der Tat um die Ecke schauen, ohne wirklich sich um die Ecke lehnen zu müssen. Das ist der Effekt am Rand, den man sich da zunutze macht. Wenn wir jetzt diese zwei wesentlichen Arten kennen, wie man Teleskope aufbaut, eben aus Linsen oder aus Spiegeln, dann müssen wir uns nochmal Gedanken machen um einige generelle Größen, die nachher wichtig werden, wenn wir verstehen wollen, warum Teleskope jetzt nicht unbedingt perfekt die Dinge abbilden, die wir sehen. Und was da dazugehört, ist zunächst mal, wenn Sie in der Schule oder auch im Anfängerpraktikum hier vielleicht mit Linsen zu tun haben, dann malt man ja normalerweise immer so parallele Strahlen, die auf die Linse auftreffen und dann treffen die sich eben hier im Brennpunkt auf der optischen Achse. Und die erste Frage, die man sich stellen muss, ist, was passiert jetzt, wenn diese Strahlung nicht mehr parallel zur optischen Achse auftrifft, sondern wenn die unter einem gewissen Winkel Theta die Linse trifft. Das sind hier die gestrichelt gezeichneten. Und da sehen Sie schon, für diese ideale Linse sozusagen, treffen die sich eben auch wieder in einem Fokalpunkt. Und dieser Fokalpunkt, der liegt jetzt auf einer senkrechten zur optischen Achse. Also die optische Achse ist hier dieses durchgezogene in der Mitte. Und diese senkrechte zur optischen Achse, die nennt sich Fokalebene. Das muss nicht zwingend eine senkrechte zur optischen Achse sein. Das gilt so eigentlich nur, wenn Sie ja, achsennahe Strahlen, nennt man das, sich betrachten. Die allgemeine Definition der Fokalebene ist einfach die Lage oder der Ort, an dem sich alle Fokalpunkte sammeln für paralleles Licht, das nun aber unter verschiedenen Winkeln zur optischen Achse auf das Linsensystem treffen kann. Also in unserem Fall hier wäre das einfach diese Gerade hier. Und warum ist das wichtig? Die Fokalebene ist für uns wichtig, denn in der werden wir ja nachher unsere Abbildungen anschauen wollen. Wir wollen ja möglichst alles im fokussiert sehen, so gut es eben geht. Und die Frage, die sich nun stellt, ist ja, wie hängt denn jetzt eigentlich dieser Abstand Y hier mit diesem Winkel Theta zusammen? Denn Sie dürfen nicht vergessen, wir malen hier zwar immer so ein paralleles Strahlenbündel hin, aber letztlich gehen wir ja in diesen Abbildungen immer davon aus, dass jedes dieser Bündel, also das gestrichelte, genauso wie das durchgezogene hier, von einem Punkt unseres Objekts ausgesandt worden ist. Weil dieses Objekt jetzt beliebig weit weg ist, kommt das als paralleles Strahlenbündel hier an. Ja? Das heißt, letztlich gibt uns dieser Abstand Y hier in der Fokalebene, der hängt eben zusammen mit dem Winkel Theta und der gibt uns dann auch an, wie gut wir auflösen können. Und das sehen Sie jetzt hier. Das Ganze nennt man dann den Abbildungsmaßstab. Und ich habe hier mal so ein blaues, rechtwinkliges Dreieck eingemalt, damit Sie das besser erkennen können. Und da sehen Sie, dieser Winkel Theta, der taucht ja auch auf dieser Seite wieder auf, als Wechselwinkel. Und wenn man sich dann anschaut, was der Tangens von Theta ist, dann sieht man, aha, das ist gerade dieser Abstand der beiden Fokalpunkte normiert auf die Brennweite der Linse oder des ganzen Linsensystems. Und wenn wir mit Astronomie zu tun haben, dann haben wir es mit kleinen Winkeln zu tun. Wir dürfen also die Kleinwinkelnäherung machen. Unser Theta geht gegen 0. Und im Bogenmaß, wenn der Winkel Theta gegen 0 geht, dann ist der Tangens Theta gerade gleich dem Winkel Theta. Und damit können Sie diese Gleichung hier umschreiben, dass das Y gerade proportional zum Winkel Theta ist. Und der Proportionalitätsfaktor ist die Brennweite Ihres Systems. Und wenn Sie das machen, dann können Sie auch die Ableitung bilden, also dθ nach dy. Und das ist gerade das Inverse der Brennweite. Und das ist das, was wir Abbildungsmaßstab nennen. Warum nennen wir das so? Wenn Sie sich das genau anschauen, dann sehen Sie, dass dieser Wert 1 durch die Brennweite hier ein Maß dafür ist, wie gut Sie eine Winkeldifferenz, also die Winkeldifferenz zwischen diesen einfallenden Strahlenbündeln auf eine Streckendifferenz oder Längendifferenz in ihrer Fokalebene umwandeln können. Und früher war das in der Tat so, als man noch mit Teleskopen und Fotoplatten oder was auch immer astronomische Beobachtungen gemacht hat, dann hatte man auf den Fotoplatten eine Millimeterskala und man hat dann direkt übersetzt Bogensekunden in Millimeter Abstand auf der Fotoplatte. Heute benutzt man keine Fotoplatten mehr. Ich glaube, niemand von Ihnen hat noch ein Fotoapparat, wo er so einen Film einlegt, der nachher entwickelt werden muss. Ich glaube, Sie haben alle eher so Handykameras oder sowas, im Prinzip also CCD-Kameras. Und entsprechend möchte ich hier auch die modernere Einheit sozusagen für den Abbildungsmaßstab benutzen, nämlich Bogensekunden pro Pixel. Also Pixel ist dann die Größe, die Sie eben in Ihrer CCD-Kamera sitzen haben, als kleinste Ausleseeinheit. Und je nachdem, wie groß das ist, bestimmen Sie dann Ihren Abbildungsmaßstab in der Form Bogensekunde pro Pixel. Okay, haben Sie da Fragen zu? Also zunächst mal ist es einfach eine Definition. Wir werden heute im Lauf der Stunde auch noch sehen, was das hier mit dieser Senkrechten so auf sich hat, ob das wirklich einfach eine Senkrechte bleibt, wenn ich auch Achsenfernstrahl anschaue. Okay. Ja, das nehmen Sie vielleicht am besten erstmal als Definition hier so hin und wir werden dann sehen, wo uns das noch hinführt. Wenn wir von Auflösung sprechen und uns das Ganze mit Teleskopen anschauen, dann hatten wir ja in der letzten Stunde uns schon mal überlegt, was hätten wir denn möglichst gerne. Wir hätten gerne möglichst gute Auflösung und wir hätten aber auch gerne möglichst gute Helligkeit sozusagen, also möglichst viel Licht sammeln mit unserem Teleskop. Und jetzt stellt sich eben die Frage, sind das zwei Kriterien, die man gleichzeitig erfüllen kann oder widersprechen die sich vielleicht? Und um dem Problem mal näher zu kommen, möchte ich jetzt als erstes mit Ihnen diskutieren, was es denn mit der Auflösung eigentlich auf sich hat. Und da müssen wir ein Kriterium für Auflösung einführen, denn das ist eigentlich nicht so ad hoc klar, was man eigentlich unter Auflösung versteht. Und das ist das sogenannte Rayleigh-Kriterium. Wenn Sie sich anschauen, und jetzt mal ganz vereinfacht dargestellt, unabhängig davon, ob Sie einen Spiegel oder ein Linsenteleskop haben, in irgendeiner Form haben Sie in Ihrem Teleskop eine Eingangsblende. Ja, also Sie wählen ja einen bestimmten Raumwinkel aus, das heißt, Ihr optisches Gerät beginnt mit einer Blende. Und genauso haben Sie in Ihrem optischen Gerät in irgendeiner Form einen Schirm, auf dem Sie sich nachher anschauen, was Sie da eigentlich aufgenommen haben. Und wenn Sie jetzt wissen wollen, wie gut das mit der Auflösung funktioniert, dann müssen Sie beachten, dass an dieser Apertur oder Eintrittsblende, die Sie hier haben, immer auch Beugungseffekte stattfinden. Also Sie müssen dran denken, Ihr Licht ist eben eine Welle und das kann an dieser Stelle gebeugt werden. Und wie sieht das jetzt aus? Zunächst mal teile ich hier diese Blendenöffnung. Die soll die Länge groß D haben und die teile ich jetzt mal hier in der Mitte. Und der Abstand zum Der Abstand zum Schirm oder da, wo man dann nachher das Bild erzeugt, das soll die Länge L sein. Und wenn Sie sich jetzt anschauen, wenn ein Strahl von dieser Stelle aus auf den Schirm trifft und einer, der von dieser Stelle aus kommt, dann haben diese beiden Strahlengänge eine sogenannte Laufwegsdifferenz. Also die Strecken, die die zurücklegen, bis die hier an diesem Punkt ankommen, die sind eben verschieden. Diesen Abstand hier nenne ich jetzt Y, analog zu dem, was wir vorher im Bild gesehen hatten. Wie bestimmt man denn diese Laufwegsdifferenz? Was würden Sie denn jetzt machen, was muss ich denn hier einzeichnen, um zu sehen, wie unterschiedlich lang diese beiden Strecken sind, die ich da weiß eingezeichnet habe? Ja? So, ne? Ja, richtig. So, also hier fälle ich sozusagen das Lot auf den längeren Strahl und die Laufwegsdifferenz ist dann gerade dieses kleine Stückchen hier. Und wenn Sie sich das genau anschauen, dann sehen Sie, aha, ich beobachte diese Interferenz dieser beiden Strahlgänge, die beobachte ich hier unter einem Winkel Theta. Und dieser Winkel Theta, der taucht eben hier auch wieder auf. Wenn Sie sich das geometrisch anschauen, und dann sehen Sie auch, was die Bedingung dafür ist, dass an dieser Stelle hier oben ein Minimum erzeugt wird. Wenn Sie ein Minimum erzeugen wollen, dann muss sozusagen der Wellenberg des einen Lichtstrahls in, also der Maximalwert in den Minimalwert des anderen fallen. Das heißt, diese Laufwegsdifferenz muss gerade ein Vielfaches der Wellenlänge sein. Und diese Laufwegsdifferenz, die ergibt sich jetzt aber aus der Öffnung d hier und im Prinzip aus der Anzahl der Unterteilungen, die ich hier mache. Ich habe dieses Bild jetzt eingezeichnet und habe mir angeschaut, dass ich diese Blende hier in zwei gleich große Stücke unterteile. Und wenn Sie sich jetzt einfach vorstellen, Sie malen von dieser Stelle bis zur Mitte hin 50 Strahlen ein und dann nochmal hier runter 50, dann gilt für immer das Pärchen 1 und 51, 2 und 52 und so weiter, gelten die gleichen Bedingungen. Das heißt, wenn die sich auslöschen, wenn die einen sich auslöschen, machen die anderen Pärchen das auch. Und genauso kann man das jetzt aber auch hinkriegen, wenn man das hier drittelt, viertelt und so weiter. Und die allgemeine Bedingung für Minima, das werden wir uns dann in der Übung auch nochmal in Ruhe anschauen, die sieht so aus, oder Sie werden sich das anschauen. Der Sinus Theta ist gleich M mal Lambda groß D und das M, das ist eben die Ordnung, also das wievielte Minimum Sie sich anschauen. Und das Ganze liegt eben daran, dass Sie Beugung am Eintrittsfenster haben und wenn wir uns das so anschauen, dann ist es noch nicht zweidimensional, dann ist es sozusagen noch Beugung am Schlitz. Nun haben wir in den seltensten Fällen im Teleskop einen Schlitz sozusagen als Eingangsfenster. Ja. In der Regel wollen wir ja die Größe der Linse oder des Spiegels komplett ausnutzen und dann sind unsere Öffnungen, die das Teleskop hat und an denen Beugung stattfindet, eigentlich immer kreisförmig. Man kann auch mit einer kreisförmigen Öffnung, dann wird dieses Problem eben ein zweidimensionales Problem. Auch dann kann man sich über diesen Formalismus wieder herleiten, wie denn jetzt eigentlich die Bedingungen für Minima und Maxima aussehen müssen. Und im Prinzip ist das ganz ähnlich, außer dass dieser Faktor M, der hier zur Ordnung geht, ja eben nicht durch ganze Zahlen ausgedrückt wird, sondern durch allgemeinere Dezimalzahlen eben. Also was Sie beachten müssen ist, wir haben im Teleskop eine, ich schreibe jetzt mal ringförmige Öffnung, sodass dieses Beugungsproblem zu einem zweidimensionalen Problem wird. Wenn Sie das dann analytisch lösen wollen, heißt das, Sie müssen einfach mit komplizierteren Funktionen da dran gehen. Was sich letztlich daraus ergibt, ist eben das sogenannte Rayleigh-Kriterium. Warum hat das einen Namen, dieses Kriterium? Ich hatte gesagt, es ist nicht auf Anhieb klar, was ich unter Auflösung verstehe. Wenn Sie sich so ein Muster anschauen, was da entsteht, an so einer Schlitzblende jetzt zum Beispiel, dann haben Sie in der Mitte ein zentrales Maximum sitzen und dann haben Sie solche Nebenmaxima, die eben unterbrochen werden von diesen Minima, die dieser Bedingung hier gehorchen. Nun ist die Frage, was Sie dann für sich als Auflösung definieren. Sagen Sie, das ist, wenn die beiden Maxima um einen bestimmten Abstand getrennt sind oder wenn diese beiden Bilder komplett auseinander liegen, das kann man im Prinzip sich selber definieren. Rayleigh hat jetzt ein Kriterium aufgestellt, wenn es eben um ringförmige Öffnungen geht und da müssen Sie sich dieses Muster, was entsteht, müssen Sie sich so vorstellen. Sie haben in der Mitte ein Maximum sitzen, Und um dieses Maximum rum kommt dann das erste Minimum und dann kommt so das erste Nebenmaximum und die werden dann immer dünner auch. So. Und jetzt hat Rayleigh gesagt, solange die Maxima nicht ineinander fallen, kann ich die beiden Punkte oder Objekte auflösen. Und was heißt nicht ineinander fallen? Das heißt, wenn ich da jetzt noch einen weiteren Bildpunkt einzeichne, dann muss sozusagen das Maximum dieses Bildpunkts, das darf also Maxima, ja, das darf nur im Minimum des ersten Bildpunkts sitzen. Ja? Dann kann ich das noch auflösen. Also es wäre dann hier, gelb ist jetzt vielleicht schlecht, ja, nehme ich lieber rot. Also sowas und dann eben auch hier, okay. Die Nebenmaxima drumherum. Wenn Sie sich das jetzt in der Projektion vorstellen, dann sieht das irgendwie so aus. Sie haben hier das Maximum des einen Bildpunkts und dann kommt so das Nebenmaximum da dran und das Maximum vom zweiten Bildpunkt, das sitzt eben hier. So, ja, also das ist das Rayleigh-Kriterium. Das Maxima darf, der nächste Abstand, der erlaubt ist für das Maximum, ist der Abstand des ersten Minimums. Das ist jetzt ein bisschen, ich kriege das gerade nicht ordentlich in einen sinnvollen Satz gepackt. Okay. Also Maximum eines Bildpunkts im ersten Minimum des zweiten Bildpunkts oder eben noch weiter weg. Und wenn man sich das dann ausrechnet, dann sieht es, ergibt sich da eben auch wieder ein Gesetz dafür. Der minimale Winkel, den man auflösen kann, und auch hier machen wir jetzt wieder diese Kleinwinkelnäherung, also der Sinus ist eben auch ungefähr gleich dem Winkel im Bogenmaß, sind 1,22 mal Lambda durch D. Und D ist in diesem Fall jetzt eben der Durchmesser der Öffnung. Oder der Linse. Also Sie sehen, wenn wir hier oben bei dem Schlitz für das erste Minimum, da wäre das M ja gleich 1 und der Effekt, den Sie jetzt haben, dass Sie da eine zweidimensionale Sache anschauen, ist eben, dass aus der 1 ein 1,22 wird. Ja. Okay. Ist das einigermaßen klar geworden, wie das funktioniert? Also zur Herleitung von dieser Sache mit dem Schlitz, das schauen wir in den Tutorien nochmal genauer an. Okay. So, das heißt, wir haben jetzt erstmal ein Kriterium, das wollen wir also haben. Dieses Rayleigh-Kriterium bezieht sich jetzt rein auf die Beugung. Und alles, was wir bisher gemacht haben, war uns im Prinzip perfekte Optik anzuschauen. Also unsere Linsen haben keine Abbildungsfehler produziert. Wenn ich mich an die letzte Stunde richtig erinnere, dann war es so, dass wir aber trotzdem schon dran gedacht haben, an so Sachen wie Farbfehler und sowas, die ja auch auftreten können, wenn ich mir jetzt Objekte mit einem Linsensystem anschaue. Und ich möchte jetzt einfach Ihnen eine Sammlung präsentieren, was alles passieren kann, wenn Sie mit Spiegeln oder Linsen Objekte betrachten, welche Abbildungsfehler oder Aberrationen auftreten können, die nachher die Bildqualität beeinflussen. Heute zeige ich Ihnen diese ganzen Fehler erstmal auf und wo die herkommen, wie sie funktionieren sozusagen. Und nächste Stunde, das ist nächsten Montag, bringe ich dann auch für zumindest für die meisten dieser Fehler auch Beispiele mit. Also wo wir dann wirklich uns mal anschauen, wenn ich mir jetzt irgendwelche Objekte astronomisch betrachte, wie sieht denn dann dieser Fehler, dieser Abbildungsfehler aus? Ja? Ich konnte es leider für heute direkt noch nicht aufbereiten, aber vielleicht ist es auch besser, wenn man das getrennt macht, erstmal versteht, was es eigentlich alles für Fehler gibt und sich dann nächste Woche in Ruhe die Bilder dazu anschaut. Okay. Also der nächste Teil, jetzt der längere Teil der Vorlesung, handelt von Abbildungsfehlern. Oder Aberrationen. Und der erste, der da auftaucht, ist die sogenannte, also die Reihenfolge, die ja, ist jetzt eher willkürlich. Der erste Fehler, der da auftritt, ist die sogenannte sphärische Aberration. Und was ist das? Wir haben bisher unsere Linsensysteme immer betrachtet als sowas wie Ausschnitte aus Kugeloberflächen. Also in irgendeiner Form waren das kugelförmige Oberflächen. Und all diese Dinge, wie das fokussiert sich alles in einem Punkt, das klappt nur dann, wenn Sie eben nur achsennahe Strahlen anschauen. Das heißt, wenn Sie letztlich Ihre Linse darstellen können, eben als eine Brennebene und an der werden alle Strahlen gebrochen. In Realität ist es aber nicht so. Die Linsen oder auch Spiegelsysteme, gerade mit denen man sich astronomische Objekte anguckt, die sind von ihrem Durchmesser her so groß, dass Sie da durchaus auch achsferne Strahlen anschauen wollen. Und was dann passiert, das können Sie mal ganz einfach auch zeichnerisch sich ableiten, ist, wenn Sie einen Halbkreis zum Beispiel nehmen und den als Hohlspiegel betrachten und dann mal wirklich die Tangenten da anmalen und die Strahlen gemäß dem Reflexionsgesetz einzeichnen, dann werden Sie sehen, dass die achsenfernen Strahlen eben nicht mehr im Brennpunkt landen. Und das liegt eben daran, dass kugelförmige Oberflächen nicht in einem Punkt fokussieren. Nun ist es aber in der Regel rein fertigungstechnisch viel einfacher, kugelförmige Oberflächen zu erzeugen als andere. Aber dann bekommt man eben diese sogenannte sphärische Aberration. Das heißt, Ihr Bild ist am Rand nicht mehr scharf. Und wenn Sie das vermeiden wollen, dann bleibt Ihnen eigentlich nur der Weg, dass Sie sowohl Ihre Linsen als auch Ihre Spiegelsysteme, und das ist bei Spiegeln eben einfacher als bei Linsen, mit anderen Flächen ausstatten, die eben ja, diese Fokussierung in einem Punkt für einen größeren Bereich um die optische Achse besser realisieren. Und das sind dann eben hyperbolische oder auch parabolische Oberflächen. Mit der Fertigungstechnik, wie wir die heute haben, ist das zumindest für kleinere Systeme eigentlich nicht mehr so ein Problem. Das spielt dann erst wieder bei den großen Systemen eine Rolle. Als man die ersten Teleskope gebaut hat, war es aber schwierig, überhaupt diese kugelförmigen Oberflächen schon richtig herzustellen. Und da hat man mit diesem Problem noch viel mehr gekämpft. Die zweithäufigste Aberration, oder die ich jetzt auf meiner Liste habe, ist dann die chromatische Aberration. Und zunächst mal hatten wir ja gesagt, die gilt nur für Linsensysteme, weil nur da, weil bei der Reflexion die Wellenlänge eben nicht auftaucht. Durch diverse Nebeneffekte kriegen sie eine chromatische Aberration, aber auch wenn sie ein Spiegelteleskop benutzen, das liegt einfach daran, dass sie dann wieder sowas haben wie diese Beugungseffekte oder so, die eben auch wellenlängenabhängig sind. Also auch Spiegelteleskope sind nicht ganz frei von Farbfehlern, aber die eigentlichen vergrößernden Elemente sind sozusagen da nicht dran schuld. Okay, wie mache ich das jetzt? Ja. So, und die nächsten Abbildungsfehler, die jetzt kommen, ich werde die dann auch nochmal an die Tafel anschreiben, aber dazu habe ich dann jeweils Folien vorbereitet. Also zunächst die chromatische Aberration. Woran liegt das? Wenn Sie Linsen benutzen, dann sind die Brennweiten abhängig von der Wellenlänge oder Farbe. Was bedeutet das jetzt? Ich habe das hier mal übertrieben dargestellt. Wir haben hier die optische Achse und dann hier die Brennebene unseres Linsensystems. Und jetzt habe ich einfach mal rot, grün, blau, also sozusagen ein Spektrum von also das weiße Licht jetzt als Spektrum aufgeteilt, hier eingezeichnet und dann kommen eben hier verschiedene Brennweiten heraus, obwohl hier ein und dieselbe Linse sitzt. Und nun kann man zwei verschiedene Effekte unterscheiden, wenn es um chromatische Aberration geht. Der erste ist der sogenannte Längsfehler oder longitudinaler Fehler wird der auch genannt. Und der liegt daran, dass die Fokalpunkte eben nicht am gleichen Ort auf der optischen Achse sind. Das habe ich jetzt hier mal angedeutet, indem ich hier einfach das Lot fälle und dann zeige, dass die Brennweiten eben verschieden sind. Was bedeutet das für Sie, wenn Sie ein Bild aufnehmen? Wenn Sie keinen Farbfilter einsetzen, heißt das, dass für die verschiedenen Wellenlängen Sie sozusagen an unterschiedlichen Stellen ein scharfes Bild haben. Und ohne Farbfilter bedeutet das dann eben, dass Sie können ja eben nur, Sie können nur auf einen Bereich scharf stellen, das heißt, die anderen Anteile des Bildes sind unscharf. Eine Möglichkeit, das zu umgehen, wäre eben, einen Farbfilter einzusetzen und sich dann eben in genau einen Fokalpunkt für eine Wellenlänge auch reinzusetzen bei der Abbildung. Somit können Sie den Längsfehler eigentlich ganz gut ausgleichen, dann haben Sie aber das Problem, dass Sie sich eben in Ihrem Wellenlängenbereich einschränken müssen. Ja, die Frage war, ob es Möglichkeiten gibt, das mit einer Korrekturlinse zu machen. Das werde ich jetzt nicht bei jedem Linsenfehler erwähnen. Im Prinzip ist eine Möglichkeit, jeden der genannten Fehler mehr oder weniger auszugleichen, indem Sie eine weitere Linse dazusetzen, die den genau entgegengesetzten Effekt hat. Also normalerweise macht man Achromaten, also Systeme, die eben keinen chromatischen Fehler aufweisen, indem man mehrere Linsen zu einem System vereinigt. Aber auch da müssen Sie bedenken, dass die dann nicht für den kompletten Wellenlängenbereich funktionieren. Also auch ein Achromat hat eben immer einen bestimmten Bereich, in dem er funktioniert. In der Regel macht er alle anderen Bereiche dann sogar schlechter. Ja, das ist der Längsfehler, also Sie haben die Fokalpunkte einfach an einer verschiedenen Stelle. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass Sie hier hinten sozusagen beobachten, dann passiert Folgendes. Sie sehen auch noch einen sogenannten Querfehler. Das habe ich mal versucht damit anzudeuten, dass ich hier die Bildgrößen für die verschiedenen Farben eingezeichnet habe. Jetzt natürlich alles übertrieben, aber was Sie da sehen, ist eben, dass der rote Anteil liefert ein kleineres Bild als der blaue Anteil. Und das führt dann dazu, wenn Sie jetzt nicht gerade radiale oder kreissymmetrische Objekte sich anschauen, dann bekommen die an jeder Kontraststelle einen Farbrand. Ja? Also man kann das auch sehr, sehr schön auf Fotografien sehen, wenn Sie ein Blatt zum Beispiel nehmen und eben als ein schwarzes Blatt vor einen hellen Hintergrund einfach halten. Und dann sehen Sie, dass das Blatt einen bunten Farbrand bekommt. Und das ist gerade der Querfehler in dem System. weil, sozusagen, weil die Wellenlängen eben einfach leicht unterschiedliche Bildgrößen hier produzieren. Okay. Also Abhilfe schaffen da Achromaten, mehrere Linsensysteme hintereinander, die dann für bestimmte Wellenlängenbereiche optimiert die chromatische Aberration ausschalten. Gibt es Fragen dazu? Nein? Okay, dann kommen wir gleich zum nächsten Fehler, das ist der sogenannte Astigmatismus. Ich sehe jetzt nicht so viele Brillenträger unter Ihnen. Wer, der eine Brille oder Kontaktlinsen hat, hat denn selber einen Astigmatismus? Keiner dabei? Also ich hebe schon mal meine Hand, ich habe nämlich einen. Das kennen Sie nicht? Okay. Ja, also ich kenne das aus leidvoller eigener Erfahrung. Ich bin zwar auch ein bisschen kurzsichtig, wegen meiner Kurzsichtigkeit alleine müsste ich aber keine Brille tragen, sondern bei mir ist das in der Tat der Astigmatismus, der da reinschlägt. Und was ist das? Ich habe hier so schön geschrieben, man hat nicht rotationssymmetrische Linsen oder Spiegel. Das führt zu einem axialen Astigmatismus, also zu einer Bildverzerrung. Der Brennpunkt, also die Brennpunkte liegen eben auch wieder nicht in einer Ebene. Beim Auge liegt das dann daran, wenn das eben nicht perfekt kugelförmig ist. Darum würde ich jetzt mal behaupten, jeder von Ihnen hat zu einem gewissen Maße Astigmatismus, aber eben nicht so sehr, dass es sein Sehvermögen eigentlich beeinträchtigt. Ja. Während man bei Linsen und Spiegeln dem Ganzen sehr gut mit geeigneter Fertigungstechnik beikommt, ist das beim menschlichen Auge noch nicht so einfach realisierbar. Da macht man das dann eben über Linsen, die man da vorsetzt, die den Fehler entsprechend ausgleichen. Wollen Sie es mal ausprobieren? Ja. Also wenn man die Brille von jemandem aufsetzt, der Astigmatismus hat, merkt man das normal, weil dann auf einmal der ganze Raum sich verschiebt und die ganzen Bildebenen verschwimmen. Ja? Wer mag, kann es auch mal mit meiner ausprobieren am Ende von der Vorlesung. Okay. Ja, also das ist der sogenannte axiale Astigmatismus. Das ist einfach ein Symmetrieproblem. Es gibt aber noch eine zweite Form und die hat jetzt auch wieder was damit zu tun, dass man eben eventuell nicht nur achsennahe Abbildungen haben will. Und das ist der Astigmatismus der schiefen Bündel, nennt sich das. Und das liegt nun daran, dass Sie, wenn das Licht sich ausbreitet, eine sogenannte Meridionalebene und eine Sagittalebene unterscheiden müssen. Das ist hier in dem Bild mal angedeutet. Das hier ist Ihr Gegenstand und von dieser Pfeilspitze werden jetzt eben Lichtwellenpakete ausgesandt. Und wenn Sie daran denken, dass es sich bei Licht ja um eine elektromagnetische Welle handelt, bei der E- und B-Feldvektor zueinander senkrecht schwingen, dann können Sie im Prinzip diese beiden Ebenen definieren. Jetzt müssen nicht unbedingt E- und B-Feldvektor in der Meridionalebene und in der Sagittalebene schwingen, aber die stehen eben senkrecht aufeinander. Die Meridionalebene ist die Ebene, die der Gegenstand mit der optischen Achse aufspannt und die Sagittalebene liegt senkrecht dazu. Und das, hier ist jetzt angedeutet, was dieser Astigmatismus bedeutet. Der sagt letztlich, egal durch welches Linsen- oder auch Spiegelsystem Sie hier gehen, die Brennpunkte in diesen beiden Ebenen werden an leicht unterschiedlichen Orten sein. Das ist hier angedeutet, also der Brennpunkt für die Meridionalebene soll an dieser Stelle liegen, für die Sagittalebene erst hier hinten. Und das heißt letztlich, Sie bekommen niemals ein exakt scharfes Bild von dieser Gegenstandsspitze hier, denn die einen Pakete, die müssten eben hier hinten fokussiert werden und die anderen hier vorne. Das ist nun ein Abbildungsfehler, den man auch sehr schlecht wegbekommt. Ja, also man kann natürlich versuchen, Linsensysteme oder auch Spiegelsysteme wieder aufzubauen, die das dann gegenseitig ausgleichen, aber das ist nicht so ohne weiteres möglich, das erfordert eine sehr hohe Güte bei der Herstellung der Systeme. Okay, Das taucht also immer auf, wenn Sie Punkte anschauen, die jetzt nicht exakt auf der optischen Achse liegen, sondern ein Stück weiter weg. Und der Effekt wird, wenn Sie sich von der optischen Achse wegbewegen, auch immer größer. Okay, das ist der Astigmatismus. Dann kommen wir zu der Koma. Es ist in der Tat nicht so, dass ich kein Deutsch kann, aber der Asymmetriefehler, also das Wort dafür ist in der Tat die Koma, also weiblich, warum auch immer. Das ist eigentlich kein eigener Abbildungsfehler, sondern es ist eine Kombination von zwei Fehlern, nämlich sphärische Aberration zusammen mit dem Astigmatismus schiefer Bündel. Was passiert da genau? Nun, wenn Sie sich jetzt wirklich mal achsenferne Strahlen anschauen, die sind hier mit, also immer eine Farbe soll zu einem Strahlenbündel gehören, und dann sehen Sie, dass die Brennweite abhängig vom Einfallswinkel ist. Und das ist hier jetzt angedeutet, indem Sie sozusagen, wenn Sie sich an der gleichen Stelle bezogen auf die optische Achse die Bilder anschauen, dann bekommen Sie eben so eine tropfenförmige Verzerrung Ihrer Abbildung. Also wenn Sie eine punktförmige Quelle irgendwo sitzen haben, dann wird das durch die Koma zu so einem tropfenförmigen Bild. Ja, wie kann man das beheben? Im Prinzip muss man an diesen beiden Punkten arbeiten. Die sphärische Aberration kriegt man eben weg, indem man die entsprechenden Linsenoberflächen benutzt. Und diese Sache mit den schiefen Bündeln, die kann man eigentlich nur reduzieren, indem man das Gesicht, also das Sehfeld einschränkt. Wenn man sich das leisten kann, sollte man das halt machen, dann wird dieser Fehler kleiner. Wenn es Fragen gibt, melden Sie sich einfach, okay? So, machen weiter, sind leider noch nicht am Ende mit den Fehlern, die bei Abbildungen auftreten können. Es gibt auch noch eine Verzeichnung oder optische Verzerrung. Was ist das? Wir haben den Abbildungsmaßstab am Anfang der Vorlesung eingeführt und da hatte ich ja so schön gesagt, das liegt ja alles brav auf einer senkrechten zur optischen Achse und hat es so getan zunächst mal, als sei der konstant, also unabhängig davon, unter welchem Winkel denn die Strahlen jetzt wirklich einfallen. Das ist leider nicht so, sondern je nachdem, wie groß der Winkel oder der Abstand zur optischen Achse ist, haben Sie einen leicht anderen Abbildungsmaßstab. Und wozu führt das dann? Wenn der Abbildungsmaßstab Ihres Linsensystems zum Rand hin zunimmt, dann bekommen Sie eine kissenförmige Verzerrung. Das ist hier in diesem Blauen angedeutet. Also kissenförmig bedeutet, als würde man jetzt, das hier soll die verzerrungsfreie Abbildung sein, als würde man an den Enden ziehen, ja, und das dann so aufziehen. Wenn Sie den Abbildungsmaßstab zum Rand hin kleiner machen, dann wird das Ganze tonnenförmig, also da wird es dann so eingedrückt, wie das hier in dieser roten Abbildung dargestellt ist. Und auch hier können Sie, wenn Sie es sich leisten können, das Ganze reduzieren oder einschränken, indem Sie eben einfach nicht allzu achsenferne Strahlung zulassen, oder Sie müssen eben wieder mit Linsensystemen arbeiten, die das entsprechend ausgleichen. Okay. Dann gibt es noch einen Fehler, der auch wieder was mit der, der hat nun was mit der Fokalebene selber zu tun, wenn Sie sich nämlich anschauen, wo denn nun eigentlich die Fokalpunkte paralleler Bündel liegen, dann dürfen Sie eben, wenn Sie jetzt zu sehr großen... Ah, da war eine Frage, okay.
Die Verzeichnung, die ist unabhängig von meiner Linsenform. Also auch wenn ich so eine Parabollinse nehmen würde, diesen Abbildungsmaßstab zum Rand hin, dann würde der anders sein.
Ja, also Sie... Nur für unendlich dünne Linsen wäre das nicht vorhanden. Und egal, welche Form Sie jetzt wirklich wählen, Sie haben nie über den kompletten Öffnungswinkel den exakt gleichen Abbildungsmaßstab. Das bekommen Sie mit einer Linse nicht hin. Man kann das eben ausgleichen, wenn man jetzt können Sie sich ja vorstellen, wenn Sie jetzt eine Linse nehmen, die eben kissenförmig verzerrt und dahinter eine setzen, die tonnenförmig verzerrt und das sehr geschickt machen, dann kriegen Sie am Ende wieder was hin, was ja, verzerrungsfrei zum Beispiel aussieht.
Kann man sowas durch verschiedene Materialien erreichen?
Okay, ich wiederhole gerade nochmal die Fragen, ja? Ob man das durch verschiedene Materialien erreichen kann. Ja, das können Sie, weil verschiedene Materialien verschiedene Brechungsindizes haben. Und das ist auch mit ein Grund, warum eben manche Materialien ja, verzerren eben kissenförmig und die anderen tonnenförmig. Ja. Gut. Schauen wir. Okay. So. Der letzte Fehler, der jetzt wirklich mit den Linsen oder Spiegeln an sich zu tun hat, ist die sogenannte Bildfeldwölbung. Das sollte man jetzt nicht verwechseln mit dieser Verzerrung, die im Prinzip in der Ebene stattfindet. Bei der Bildfeldwölbung handelt es sich darum, dass die Fokalpunkte paralleler Bündel eben nicht auf einer vertikalen liegen. Also die sind gar nicht, wie ich es vorher ganz am Anfang eingezeichnet hatte, alle auf einer senkrechten zur optischen Achse, sondern das ist eher was, ja, ich habe es jetzt mal in Anführungszeichen gesetzt, kreisförmiges, das ist kein Kreisausschnitt in dem Sinn, aber es ist eben keine Gerade. Wie sieht das aus? Hier ist das mal dargestellt für ein Linsensystem oder für eine Linse, die Strahlen, die eben parallel zur optischen Achse eintreffen, die werden hier brav in so einer senkrechten, also wenn man hier die senkrechte fällt auf die optische Achse, dann landen die hier. Und wenn man sich jetzt achsenfernere Bündel anschaut, die also unter einem gewissen Winkel hier eintreffen, dann fokussieren die eben nicht erst hier hinten auf dieser senkrechten, sondern schon weiter vorne. Das heißt, ihre Fokalebene ist eben keine Ebene ohne Krümmung, sondern es ist eine Ebene, die eine Krümmung hat. Und auch das ist wiederum ein zweidimensionales Problem. Wenn man sich das dann mal zweidimensional betrachtet, dann führt das in der Tat dazu, dass sozusagen eben hier keine Ebene ja, ohne Krümmung aufgespannt wird, sondern ihr ganzes Bild liegt in so einer gekrümmten Oberfläche fokussiert. Und das ist in der Regel auch so, dass das nach vorne gekippt ist. Ja? Also es ist wirklich eine Wölbung, es ist so, als würden Sie das Bild so sich aufwölben. Man kann auch dem wieder entgegenwirken, indem man zum einen eben die Sicht hier begrenzt oder dann versucht, geschickt mit verschiedenen Linsensystemen das auszugleichen. Aber nicht so einfach, weil es eben in der Regel in eine Richtung geht. Man kann dann Kombinationen von Linsen und Spiegel nehmen, dann kriegt man das auch wieder weg. Okay, das sind die Abbildungsfehler oder Aberrationen, die direkt mit dem Linsen- oder Spiegelsystem zu tun haben. Gibt es bis dahin Fragen dazu noch? Nein? Gut, dann schreibe ich die als Liste nochmal an und dann ergänze ich das noch durch die Abbildungsfehler, die hinzukommen, ja, weil wir eben zum Beispiel noch sowas wie eine Atmosphäre zwischen uns und den Sternen haben, die wir beobachten wollen, beziehungsweise weil unsere Linsen oder Spiegel ja aus, sagen wir mal, endlichen Materialmengen bestehen und nicht wie in diesen Bildern immer so einfach als Striche gedeutet werden können. Also als Abbildungsfehler und Aberrationen hatten wir hier angeschrieben, sphärische und chromatische Aberration. Da kommt der Astigmatismus hinzu. Dann haben wir den Dichoma. Wenn Ihnen das so unhaltlich ist, können Sie das auch Asymmetriefehler nennen. Wir hatten die Verzeichnung oder auch optische Verzerrung. Und als sechstes die Bildfeldwölbung. Und wenn wir das alles ausgeglichen haben, dann haben wir immer noch ein Problem. Und das sind die äußeren Einflüsse. Wer von Ihnen macht denn ab und zu mal astronomische Beobachtungen oder wer hat ein Teleskop? Eins, zwei. Ja, okay. Und wer hat schon mal durchgeguckt? Das sind super, das sind schon mehr, okay. Was haben Ihnen denn dann die Menschen, als Sie da durchgeguckt haben, eventuell gewünscht, dass Sie haben mögen an diesem besonderen Tag, an dem Sie durchs Teleskop geschaut haben? Kein Straßenlicht, ja, das ist hier in Frankfurt immer so ein Problem, da ist zu viel Licht drumherum. Ja, ja, da oben.
Eine ruhige Nacht, sprich wenig Windaktivität.
Ja, genau, wenig Windaktivität, wissen Sie auch, ja?
Sonst hätte ich gesagt, wenig
Wolken. Ja, okay, also Wolken sind immer schlecht, ja. Wissen Sie, was das mit dem Wind auf sich hat, was da eigentlich passiert? Warum will man denn wenig Wind haben? Ja, genau. Also die Antwort war, man hat Bereiche mit verschiedenen Lufttemperaturen. Das ist der Grund im Prinzip für Winde oder auch Strömungen. Und was ich mir habe sagen lassen, was man sich da gerne mal wünscht, wenn man jetzt so eine Beobachtungsnacht plant, ist, dass man ein gutes Seeing hat. Können das die ein Teleskop haben, bestätigen? Sagt man das so? Gutes Seeing heute Nacht? Ja. Ja, und was ist das Seeing? Das Seeing hat in der Tat was damit zu tun, was in der Atmosphäre passiert. Für Seeing selber habe ich keine Übersetzung gefunden. Ich schreibe einfach mal dazu, was der Effekt ist. Das ist Luftflimmern. Und was bedeutet das jetzt? Wenn Sie in der Luft turbulente Strömungen haben, dann führt das dazu, dass dass die Sterne, die Sie beobachten, so anfangen zu blinken. Ja? Also dieses Twinkle, Twinkle, Little Star, was Sie vielleicht aus dem Kinderlied kennen, ja? Das Blinken und Blitzen des Sterns am Himmel, das ist eigentlich was die Astronomen und Beobachter gar nicht haben wollen. Und das ist dann eben, wenn man schlechtes Seeing hat. Ich habe mir sagen lassen, dass es hier in Frankfurt und der Region ab und zu mal, obwohl sehr heftige Winde wehen können, sehr gutes Seeing gibt, weil man dann laminare Strömungen hat, die kommen so aus dem Rheingraben. Laminare Strömungen stören einen weniger, weil die eben die Bilder nicht verzerren und zu diesem Twinkling- oder Flimmer-Effekt führen. Es sind also wirklich nur turbulente Strömungen, die bei der Beobachtung stören. Und das ist auch der Grund dafür, warum die großen Teleskope alle an bestimmten Orten auf dieser Welt aufgebaut werden, nämlich genau da, wo man ganz selten oder möglichst wenig turbulente Strömungen hat. Also das Seeing hat was mit turbulenten Luftströmungen zu tun und die bewirken das Blinken der Sterne. Ich schreibe jetzt mal direkt hier drunter weiter. Was kann man dagegen tun? Man kann geeignete Standorte wählen. Wenn Sie das nicht tun und nicht die entsprechenden Optiken haben, die das nachregulieren, dann können Sie Ihr Teleskop so groß bauen, wie Sie wollen. Es wird niemals ein besseres Bild liefern als jedes, naja, handelsübliche, etwas teurere Teleskop, das man so zu kaufen bekommt. Ich glaube, so 2.000, 3.000 Euro muss man hinlegen, aber dann war es das schon. Wenn man dann nicht nachreguliert, dann kriegt man keine besseren Bilder, egal wie groß, wie toll man sein Teleskop dann aufbaut. Zunächst mal, wenn man nichts reguliert, sollte man trotzdem einen geeigneten Standort wählen. Und was ist ein geeigneter Standort? Man will möglichst geringe Luftdruck und auch Temperaturschwankungen haben. Das eine. Dann, wenn man jetzt an diesen geeigneten Standorten ist, dann will man eben dem Ganzen noch beikommen mit einer sogenannten adaptiven Optik. Was bedeutet das? Man hat sozusagen ein Referenzstern oder ein Referenzbild, von dem man sehr genau weiß, wie das aussehen soll, und man variiert oder verändert dann auf möglichst kleinen Zeitskalen seine abbildenden Elemente so, dass dieses Referenzbild immer gleich aussieht. Ja? Das ist eine adaptive Optik, die funktioniert also auf kleinen Zeitskalen. Also die Veränderung der abbildenden Elemente auf kurzen Zeitskalen. Das kann zum Beispiel sein, dass Sie eben die Wölbung Ihres Spiegels anpassen, indem Sie bei so einem Großteleskop eben mit leichtem Druck einfach an bestimmten Stellen die Wölbung verändern. Und der, sagen wir mal, etwas aufwendigere Weg, den es dann auch noch gibt, wir lassen einfach die Atmosphäre hinter uns und setzen unsere Teleskope auf den Satelliten und schauen von dort aus die Sterne an. Wenn man keine Atmosphäre hat, kann die einen auch nicht stören. Okay, das ist das Seeing oder Luftflimmern. Ein weiteres Problem, was sich noch ergibt, ist weniger bei Spiegelteleskopen, aber bei Linsenteleskopen. Wenn Sie sich jetzt vorstellen, wir wollen eben immer größere Teleskope bauen, dann werden Linsen ja immer massiver und immer schwerer. Und irgendwann fangen die an, unter ihrem Eigengewicht sozusagen sich zu verformen. Ja? Also sie haben die Linse hergestellt, die hat einen bestimmten Radius, eine bestimmte Oberfläche. Und wenn sie die dann aufhängen in ihrer Apparatur, dann können sie das bei einer Linse ja nur am Rand machen. Ja? Weil das Licht muss ja durch die Linse durchkommen. Das heißt, Sie können dieses schwere, wie auch immer geartete Gebilde nur vom Rand her stützen und dann können Sie sich das so ein bisschen vorstellen, dann verläuft das so. Ja? Also nach unten hin landet dann einfach ein bisschen mehr Material. Sie weichen von Ihrer perfekt gestalteten Oberfläche ab und damit entstehen einfach weitere Fehler in Ihrer Abbildung. Das sind dann Fehler der Art, die wir hier aufgeschrieben haben, aber die beruhen eben nicht unbedingt darauf, dass Sie diese Linse nicht korrekt angefertigt haben, sondern darauf, dass sie sich während der Benutzung verformt. Also B, das nennt man dann Linsendurchbiegung. Und das ist die Verformung der Linse durch ihr Eigengewicht. Und der Fehler, der dann auftritt, ähm, Also das führt zu Astigmatismus. Und eine Möglichkeit, um das zu vermeiden, die einfachste, wäre welche? Ja, okay. Auf dem Satelliten? Ja, was noch? Okay, dann müssten Sie aber vorher natürlich berechnen, was dieses schnelle Rotieren mit Ihrer Linse macht. Ja. Und wir reden also jetzt hier nicht mehr von so kleinen Teleskoplinsen, sondern schon von so mehreren Meter Kavenzmännern. Also von großen Teleskopen, ja, nicht mehr von denen für den Hausgebrauch. Nee, ist viel einfacher. Ja. Spiegel benutzen, genau. Das ist die viel einfachere Antwort. Was ist denn der Vorteil von einem Spiegel, wenn Sie schon mal allein sich, wenn Sie an die Aufhängung sozusagen denken, gegenüber einer Linse? Ja.
Man kann die ganze Rückseite wenden. Also da, ja, wo eben nicht die Reflexion sieht.
Richtig. Also einen Spiegel kann man komplett von hinten abstützen. Sie können insbesondere eben dann auch kleinere Stücke sozusagen zu einem großen Spiegel zusammensetzen. Das ist auch nochmal ein Vorteil. Das Ganze ist sozusagen eine Leichtbauvariante auch. Ja? Genau, man kann Spiegel verwenden. Und die etwas exotischeren Ideen, die schreibe ich jetzt nicht an, aber können Sie mal im Hinterkopf behalten. Okay. Aber auch die Spiegel haben ein Problem. Also auch ein Spiegel zu benutzen, löst leider nicht jedes Problem. Denn Spiegel verformen sich auch. Haben Sie eine Idee, wann das mit dem Spiegel passiert, wann der sich verformt? Wie sieht denn so ein Teleskop normalerweise aus, also jetzt so ein großes Gerät? Ja?
Wenn der Spiegel auf verschiedene Raumrichtungen ausgerichtet wird, also wenn man dann nicht am Horizont gucken möchte, sondern mehr in Richtung Zenit,
ja,
dann verschiebt sich ja dann, also der Punkt mehr in Richtung Erdboden.
Ja, okay. Also die Antwort war, das passiert zum einen, wenn man den Spiegel bewegt, einfach weil man an eine andere Stelle schauen will. Es passiert aber schon viel früher bei der Beobachtung, dass der Spiegel sich verformt. Ganz am Anfang, was mache ich denn da? Wenn ich jetzt wirklich in so einem großen Observatorium bin, stehen die Spiegel da einfach so rum? Ja, genau. Wenn Sie die Kuppel auffahren, die Kuppel, in denen Ihr Instrument sitzt, dann haben Sie eine Temperaturschwankung und schon allein die bewirkt bei den großflächigen Instrumenten eine Verformung Ihres Spiegels. Ja? Also einfach, wenn die, das ist ja dann, die Außentemperatur ist dann leicht anders und dann verbiegt sich das alles ein wenig, aber das reicht eben aus, damit die Auflösungen schlechter werden. Also zum einen haben wir Spiegelverformung bei Bewegung des Systems. Und zum anderen haben wir das aber auch, ja, beim Öffnen, ich mache es mal in Anführungszeichen, also Öffnen der Kuppel, also immer wenn man Temperaturschwankungen hat. Und die Lösung, die man da jetzt anbringt, das sind sogenannte aktive Optiken. Also auch da korrigiert man einfach diese Verformung, genauso wie man es bei der adaptiven Optik gemacht hat, um die Einflüsse des Seeings auszugleichen. Der Unterschied ist jetzt nur, dass Sie bei einer aktiven Optik eben nicht auf so kleinen Zeitskalen arbeiten müssen. Sie müssen nicht ständig irgendwas ändern, sondern wenn Sie eben die Kuppel Ihres Observatoriums geöffnet haben, dann müssen Sie langsam den Temperaturunterschied ausgleichen. Ja? Das heißt, So wie wir hier oben eine Veränderung der abbildenden Elemente auf kurzen Zeitskalen haben, wollen wir das jetzt eben auf langen Zeitskalen haben, beziehungsweise zu kontrollierten Zeitpunkten. Also ich weiß ja, wann ich meinen Spiegel drehe, ich weiß, wann ich die Kuppel öffne und dann weiß ich, ich brauche die adaptive Optik, die aktive Optik, während die adaptive Optik sozusagen ständig am Arbeiten sein muss und sich auf Einflüsse einstellen muss, die man als derjenige, der beobachtet, eben nicht selber in der Hand hat. Also darum schreibe ich hier jetzt mal hin, lange Zeitskalen und kontrollierte Zeitpunkte. Okay. So. Ist bis dahin Fragen? Also man kann sich ja eine ganze Vorlesung auch nur über diese Dinge halten, aber es geht jetzt darum, dass Sie mal die wesentlichen Dinge kennengelernt haben. Und ich werde dann eben versuchen, für nächsten Montag mal Beispiele mitzubringen, also wirklich nicht einfach gestellte oder gemachte Aufnahmen, sondern was passiert wirklich, wenn man diese einzelnen Fehler jetzt in seinem System hat und wie kriegt man die dann eben auch weg. Okay. Jetzt haben wir uns einen Großteil der Stunde damit beschäftigt, was alles für Linsenfehler auftreten können. Und zum Abschluss dieses Bereichs, bei dem es um Auflösung geht, möchte ich jetzt nochmal die wesentlichen Punkte zusammenfassen. Und zwar unter dem Stichwort Begrenzung des Auflösungsvermögens. So, also als erstes, was wir immer haben und auch nicht wegbekommen, ist die Beugung an jeder Begrenzung, die Ihre Apparatur hat. Und wenn man das einbeziehen will, dann behandelt man das Ganze nach dem Rayleigh-Kriterium. Das ist also ein Kriterium oder auch eine Formel, die Sie eigentlich immer parat haben sollten, weil die einfach so grundlegend ist für das Auflösungsvermögen der Instrumente, die wir da benutzen. Dann sollten Sie sich merken, dass die Lichtgeschwindigkeit wellenlängenabhängig ist. Wellenlängenabhängigkeit der Lichtgeschwindigkeit. Ich hatte ja schon gesagt, dass das zunächst mal oder vor allem für die Linsenteleskope von Bedeutung ist, aber es gibt diesen Effekt eben auch bei Spiegelteleskopen. Wenn er da auch nicht zur, das sehen wir nächste Woche schön an dem Bild. Also da macht er die Auflösung an sich nicht schlechter, Sie bekommen nur ein Sie sehen den Unterschied vor allem, wenn Sie sich das einfach in verschiedenen Wellenlängen anschauen. Dann eine Sache, die Sie auch immer haben, sind einfach Fehler oder Ungenauigkeiten. Also Sie können ja so eine Linse oder einen Spiegel am Computer oder auf dem Zeichenbrett perfekt planen, Sie können genau ausrechnen, wie diese Oberflächen aussehen sollen, aber jede Fertigungstechnik hat ihre Grenzen. Und je nachdem, wie weit Sie gehen wollen, führt das dann eben dazu, dass Sie Probleme bekommen mit der Auflösung. damit Sie ein Gefühl dafür kriegen, in welcher Größenordnung Sie da fertigen müssen. Wenn Sie Fehler oder Ungenauigkeiten Ihrer Apparatur in der Größenordnung der Wellenlänge, die Sie beobachten wollen, haben, dann spielt das eine Rolle. Das heißt, auch wenn Sie zu größeren Wellenlängen gehen, also ins Infrarot gehen, dann wird das eben wichtiger. Ja, und da hatte ich schon gesagt, was Sie da machen können, ist eben, Sie benutzen eine aktive Optik, um insbesondere die Einflüsse, die von außen kommen, zu korrigieren. Okay, und das vierte ist eben das Seeing, beziehungsweise der Einfluss der Atmosphäre. So, und an einigen davon merken Sie, das wird irgendwie wird das einfacher, wenn ich jetzt mein Teleskop auf den Satelliten setze und dann vom Weltraum aus beobachte. Insbesondere auch, wenn Sie an dieses Bild denken, was wir ganz am Anfang mal hatten, mit den, wie die Atmosphäre auch Strahlung verschiedener Wellenlängen absorbiert, also dass die gar nicht bei uns auf der Erde ankommt. Aber selbst den Konstrukteuren vom Hubble Space Telescope ist damals, als das als sozusagen als die Expedition gestartet ist, hat man bei den ersten Bildern gemerkt, da stimmt irgendwas nicht. Und die haben dann nach einigen Jahren mit, ich glaube, es war die Endeavour, nach oben geschickt und die haben dann tatsächlich die Spiegel korrigiert und repariert. Und erst seitdem liefert das Hubble Space Telescope eigentlich die faszinierenden Bilder, die wir kennen. Also selbst bei so teuren Großprojekten kommt es vor, dass trotz aller Planungen nachher noch Fehler in der Fertigung passieren. Und es war also Glück, dass man das überhaupt dann im Weltraum reparieren konnte. Also wenn es dumm gelaufen wäre, hätte man die ganze Mission im Prinzip nach den ersten Bildern gleich begraben können. Okay, das ist Thema Auflösung. Wir hatten noch einen zweiten Punkt, das ist nämlich die Frage, ich will ja nicht nur die Punkte auflösen können, ich habe das da oben beim Rayleigh-Kriterium so schön hingemalt, diese zwei wunderhübschen hohen Maxima. Wenn jetzt weniger Strahlung in meinem Teleskop ankommt, dann kann ich vielleicht so viel Auflösung haben, wie ich will. Wenn der Kontrast zu dem Untergrund, den ich in meiner ganzen Anordnung habe, zu klein ist, dann sehe ich da einfach nichts. Ja? Und das war das Thema, was wir in der ersten Stunde unter Empfindlichkeit gesammelt hatten. Also ich möchte möglichst viel Licht aufsammeln können, ich möchte empfindlich sein. Wenn wir von Empfindlichkeit sprechen, dann meinen wir immer das gesamte Gerät, also sowohl das Teleskop als auch die Aufnahmetechnik, die dann letztlich das Bild speichert oder produziert. Wenn wir nur das Teleskop selber, also das Linsen- oder Spiegelsystem betrachten, dann reden wir da eigentlich eher von sowas wie Lichtsammelleistung oder auch Lichtstärke und Bildhelligkeit. Also es sind einfach andere Begriffe, weil letztlich für die gesamte Empfindlichkeit Ihrer Apparatur ja auch wichtig ist, wie sensitiv ist denn zum Beispiel Ihre CCD-Kamera auf Licht bestimmter Wellenlänge. Das ist auch wellenlängenabhängig, nicht jeder Bereich wird da gleich gut abgebildet. Das heißt, im nächsten Punkt kommen wir jetzt zu der Frage, wie hell wird eigentlich das Bild, das ich aufnehme, mit meiner bestimmten Anordnung? Und dazu müssen wir mal ganz kurz noch mal ein bisschen Geometrie betreiben. Wenn ich hier mein Objekt einzeichne und dann hier eine Fläche habe, aus der Licht emittiert wird, und die male ich jetzt mal bewusst nicht punktförmig, sondern wirklich als Fläche hin, die nenne ich d Sigma. Und ich als Beobachter sitze jetzt irgendwo hier und habe diesen Beobachtungsbereich. Also das soll die Öffnung meiner Apparatur sein. Dann kann ich von jedem Punkt dieser Fläche d Sigma aus einen Raumwinkel malen, einen Raumwinkelausschnitt malen zu dieser Bildöffnung, die ich da habe. Und sozusagen alle Strahlungen, die jetzt in diesen Raumwinkel von diesem Punkt aus emittiert wird, die kann ich aufsammeln und beobachten. Und jetzt stellt sich die Frage, zunächst mal, in welchen Einheiten gebe ich sowas an und dann, wie viel ist das denn im Verhältnis zu dem, was von diesem Punkt aus hier abgestrahlt worden ist. Und dazu mache ich das Bild jetzt erstmal einfacher. Also das ist allgemein, wenn ich aus einer Fläche abstrahle und jetzt ziehe ich mich zurück auf einen Punkt, also eine punktförmige Quelle P. Und betrachte jetzt die Abstrahlung in genau eine Richtung. Und wenn ich dann mit einer gewissen Öffnungsfläche beobachte, dann spanne ich hier einen Raumwinkel auf, den ich als d Omega bezeichnen möchte. Und der Abstand hier, also von der Punktquelle zu der Fläche, die möge jetzt, das soll also senkrecht stehen hier, dieser Abstand ist der Vektor R. Also Strahlung wird insgesamt aus d Sigma emittiert, den Raumwinkel definiere ich aber immer bezogen auf einen einzigen Punkt auf dieser Fläche d Sigma. Wenn ich das so mache, wie hier angezeichnet, dann ist das d Omega, was ich hier eingezeichnet habe, gerade das Verhältnis aus dieser Fläche, die ich habe, also auf der ich Licht sammle. Und dann muss ich das normieren auf das Abstandsquadrat, also r Quadrat. Das liegt auch wieder daran, wenn ich davon ausgehe, dass mein beobachtetes Objekt jetzt sehr, sehr weit weg ist, dann kann ich diese Fläche dA als Bereich, als Ausschnitt einer Kugeloberfläche um diesen Punkt P betrachten und diese Kugel habe dann den Radius R und dann ist diese Fläche hier, dann ist eben der Raumwinkel, den das Ganze aufspannt, gerade dA durch R². Und der komplette Raumwinkel sind 4π. Das ist der Raumwinkel d Omega. Und wenn ich mir jetzt überlege, in welchen Einheiten gebe ich denn jetzt sowas wie eine Intensität an, die auf dieser Fläche dA gesammelt wird, dann möchte ich das zunächst mal mit Worten aufschreiben. Also Intensität ist gleich die Energie, die pro Zeiteinheit pro Wellenlänge abgestrahlt wird, jetzt zunächst mal aus der Fläche d Sigma, also abgestrahlt aus d Sigma und in d Omega. Also Sie müssen sich jetzt vorstellen, alles, was ich hier aufsammeln kann, hängt ja nicht nur mit einem Punkt zusammen, sondern ich muss mir das für jeden Punkt in d Sigma anschauen. Und daher ergibt sich diese Definition zunächst für Intensität, Energie pro Zeiteinheit, pro Wellenlänge, abgestrahlt aus d Sigma nach d Omega. Und wenn Sie sich jetzt überlegen, welche Einheiten Sie brauchen, um sowas zu beschreiben, dann haben Sie wo schreibe ich das? Schreibe ich mal oben drüber. Da ist gerade noch Platz. Wenn ich die Intensität mit I bezeichne und dann die Einheit davon wissen will, dann mache ich da so eckige Klammern drum. Das bedeutet also, was jetzt folgt, ist die Einheit von der Intensität. Das sind Joule pro Sekunde, Energie pro Zeiteinheit, also eigentlich Watt. Und dann muss ich teilen durch die Fläche, aus der abgestrahlt wird, also irgendwie Quadratmeter. Dann muss ich pro Wellenlängenbereich mir das anschauen, da nimmt man dann sinnvollerweise Nanometer. Und weil ich mir jetzt auch noch anschaue, weil ich nur einen gewissen Raumwinkel anschaue, muss da auch noch ein Steradiant dazu. So ergibt sich also die Einheit der Intensität, die Sie sehen. Also einfach diese Definition hier übersetzt in Einheiten. Ich schreibe jetzt mal hier dazu, diese Joule pro Sekunde, das sind eben Watt. Leistung. Okay. Wenn Sie das haben, dann sollten wir uns gerade noch in den letzten Minuten überlegen, wie sieht denn jetzt das Verhältnis der abgestrahlten Leistung oder der abgestrahlten und nachgewiesenen Intensität aus. Was sagt Ihnen denn da Ihre Alltagserfahrung? Spielt das eine Rolle für Sie, wie hell Sie ein Objekt wahrnehmen, wie weit Sie davon weg sind? Ändert sich die Helligkeit eines Objekts, wenn Sie sich darauf zubewegen? Die wahrgenommene? Wenn Sie es von Anfang an komplett wahrnehmen können? Ändert sich's? Ja, okay. Beschreiben Sie doch mal, was Sie damit meinen, dass sich die Helligkeit ändert, wenn Sie sich darauf zubewegen. Ja, wenn Sie an die Magnituden denken, dann lag das aber daran, dass einfach der Raumwinkel, in den Sie ja abgestrahlt haben, also der Raumwinkel, aus dem Sie das Objekt beobachten, eben immer kleiner wird. Und die Quelle strahlt in 4π gleichmäßig ab und darum sehen Sie einfach weniger von der abgestrahlten Leistung. Das ist richtig. Wenn Sie jetzt, nehmen wir mal ein Auto oder sowas, das steht jetzt vor Ihnen und Sie laufen drauf zu, ändert sich dann die Helligkeit von diesem Auto? Machen wir es mal konkreter. Ja? Das wird heller, wenn Sie drauf zu... Heller, wenn Sie drauf zu... Ja? Okay, müssen wir mal ein Auto nehmen und mit einem Gerät, was Helligkeit misst, da drauf zulaufen. Nein, das ist in der Tat nicht so. Also wenn ich jetzt auf diese Wand zulaufe, wird die doch nicht heller. Die kommt mir näher, aber die wird doch nicht heller. Die leuchtet doch... Also das wird doch keine hellere Farbe. Probieren Sie es mal nachher aus. Ich glaube, das ist gerade ein bisschen ein Problem, was man eigentlich unter Helligkeit versteht an der Stelle. Wenn Sie sich das ausrechnen, ist es nämlich in der Tat so, wenn Sie sich dieses Bild hier anschauen, dann haben Sie diese Sache mit dem Raumwinkel ja nicht nur auf der Seite sozusagen, wo Sie... in das das Objekt abstrahlt. Was passiert denn nämlich auf der anderen Seite von diesem DA senkrecht hier? Diese Fläche, die Ihr Teleskop abbildet. Wenn Sie die mit dem Auge anschauen, mit was schauen Sie denn diese Fläche dann an? Was ist denn Ihr Auge? Das ist nochmal eine Linse, die da schaut. Ja? Und diese Linse, das Auge, hat eben auch wieder eine Öffnung. Ja? Und die ist in der Regel kleiner als das, was hier im Teleskop eigentlich als Öffnung vorhanden ist. Und wenn Sie sich das dann aufschreiben und aufmalen, dann sehen Sie, ich glaube, das machen wir dann auch im Tutorium, wenn Sie mir hier nicht glauben, dass Autos nicht heller werden, wenn man drauf zuläuft. Dann sehen Sie, dass die nachgewiesene Intensität, also die dann wirklich im Auge ankommt, im Verhältnis zur abgesandten Intensität, gerade gleich ist, dass dieser verschiedenen Öffnungswinkel, also entgegengesetzt gleich, und hier steht eben nicht R, also auf der Seite abgestrahlt steht der Abstand zum Objekt, das R, und auf der Seite Beobachtung steht die Brennweite Ihres Systems, das F. Und jetzt ist es aber eben so, dass diese Raumwinkelsegmente, die Sie da beobachten, die sind einfach gleich. Und dadurch ergibt sich, dass auch die beobachtete Intensität immer gleich ist derjenigen, die abgestrahlt wird. Also wir sprechen hier jetzt wirklich von Bildintensität und Objektintensität. Was an der Stelle jetzt mit dem Magnitudensystem ein bisschen verwirrt, ist wahrscheinlich, dass in diesem Objektintensität, da ist der Abstand ja schon reingerechnet. Ja? Okay. Gut, aber dann würde ich sagen, das machen wir in den Tutorien nochmal, wie man da genau drauf kommt und wie man das ausrechnet. Und dann machen wir auch Schluss für heute. Ich habe ein bisschen überzogen, Entschuldigung. Dafür haben Sie am Freitag frei und wir sehen uns nächsten Montag wieder. Bis dann.